Deutschlandfunk Kultur heute.
Das Filmfest in Venedig wirft seine Schatten voraus, doch in der italienischen Branche sieht nicht alles so glänzend aus. Ein verlassenes Fabrikgebäude mit Streetart kulturelles Leben einhauchen, das wiederum versucht derzeit die Kulturhauptstadt Chemnitz, die wir heute besuchen. Vom Arbeiterkind zur Uniprofessur, wie es um das Aufstiegsversprechen in unserer Gesellschaft bestellt ist, auch das ein Thema in dieser Sendung mit Adalbert Sinjewski. Das war auch ein Akt urbaner Kunstintervention, könnte man sagen. Illegal, aber mit öffentlicher Wirkung und Haltung, wie es die Street Art häufig zum Ziel hat. Aus dem Buchstaben O wurde mit zwei dazugemalten Punkten ein Ö. Aus der gut 300 Jahre alten Mohrenstraße wurde vor einiger Zeit auf den Straßenschildern also die Möhrenstraße. Damit sind wir in Berlin, wo auch auf offizieller Seite über eine formelle Änderung des Namens der Mohrenstraße und der U-Bahn-Station mitten in der Hauptstadt seit mehreren Jahren diskutiert und auch bis zuletzt juristisch gestritten wurde, weil die Bezeichnung Mohr für Menschen mit schwarzer Hautfarbe heute als rassistisch wahrgenommen wird. An diesem Samstag konnte die Umbenennung nun mit einem Fest gefeiert werden. Unsere Korrespondentin Claudia van Laak berichtet.
Die gesamte Straße entlang hängen jetzt zwei Schilder. Das alte Mohrenstraße ist rot durchgestrichen. Darüber der neue Name, Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Auch die U-Bahn-Station wird in Kürze umbenannt. Die schwarze Community in Berlin und ihre Unterstützer feiern ein großes Fest. Lange, zu lange hat die Umbenennung gedauert, sagen sie.
Also ich bin sehr bewegt und ich freue mich.
Weil es einfach ein Zeichen setzt und zu lange in der Planung war, zu lange gedauert hat, bis es umgesetzt wurde. Zwar nur ein kleiner Beitrag, aber symbolisch hat es doch eine große Wirkung für mich.
Das ist mir sehr wichtig. Ja, die Umbenennung etwas anderes, aber die Tatsache, dass der Name bekannt wird, ist mir das Wichtigste. So viel haben viele nicht erreicht.
Anton Wilhelm Amo lebte vermutlich von 1703 bis 1756 und war der erste bekannte Philosoph afrikanischer Herkunft in Deutschland. Als Kind wurde er von seiner Familie getrennt und verschleppt, wuchs am Hof der Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel auf. Amo studierte, promovierte und lehrte später an den Universitäten Wittenberg, Halle und Jena.
Anton Wilhelm Amo kam aus der Gegend, da wo meine Eltern auch herkommen,
sagt die britisch-deutsche Schriftstellerin Sharon Dodua Otto. 2016 erhielt sie als erste schwarze Autorin den Ingeborg-Bachmann-Preis.
Das ist sehr inspirierend zu wissen, dass eine Person, die in sehr jungen Jahren, der war vielleicht 7 Jahre alt, aus Ghana, also damals hieß es nicht Ghana, aber aus der Gegend verschleppt worden ist, nach Deutschland gebracht worden ist, hier die Sprache sich aneignen musste und sich orientieren musste, letztendlich es zum Philosoph geschafft hat. Und das zeigt uns, was möglich ist, selbst mit den widrigsten Umständen.
Schwarze in der Mehrheitsgesellschaft weitgehend unbekannte Persönlichkeiten durch einen Straßennamen ehren und diese Person dadurch bekannt machen. Auch das ist das Ziel der heutigen Umbenennung. Es macht auch klar, dass Deutschland tatsächlich eine Kolonialmacht war, sagt die Schriftstellerin Sharon Dodua Otto.
Was das bedeutet, also dass unser Reichtum darauf basiert, dass viele Rohstoffe, viele Menschenleben aus Afrika geklaut worden sind. Das ist wichtig, dass wir uns das klar machen, daran erinnern und hin zu einem Bewusstsein für eine Art Reparation kommen. Und so eine Straßenumbenennung ist Teil von Reparation.
Bis zuletzt hatte die Bürgerinitiative Pro Mohrenstraße versucht, die heutige Umbenennung zu verhindern. Der renommierte Historiker Götz Ali, er ist durch seine Forschungen zum Nationalsozialismus bekannt, war vor das Verwaltungsgericht gezogen. Seine Meinung?
Mohrenstraßen, das ist nicht in böser Absicht oder in diskreditierender Absicht irgendwie so bezeichnet worden. Und die Straße ist älter als 320 Jahre in Berlin.
eine mögliche Erklärung für den Namen. Hier lebten schwarzafrikanische Sklaven, die während der Regierungszeit König Friedrichs I. als Kammerdiener oder auch Militärmusiker am Hof dienen mussten.
Sie gehört hier zur Friedrichstadt und das ist fast der einzige Teil Berlins, der in seiner Grundstruktur komplett erhalten ist bis heute, auch mit den Straßennamen. Und ich finde, dass auch Straßennamen, Flurnamen wie Galgenberg oder ähnliches, gehören gewissermaßen unter Denkmalschutz, ins Gedächtnis der Menschen.
Götz Ali hat vor Gericht eine Niederlage einstecken müssen. Mit der Angelegenheit hat er jetzt seinen Frieden gemacht. In Kürze wird der Historiker seine bisherige Adresse in Anton-Wilhelm-Amo-Straße 67 ändern lassen. Die Mohrenstraße in Berlin ist Vergangenheit.
Claudia von Laak berichtete. Nach der Bundeshauptstadt blicken wir nun in die deutsche Kulturhauptstadt des Jahres, nach Chemnitz. Zu Gast dort ist das Straßenkunstfestival IBUG. Die Abkürzung steht für Industriebrachenumgestaltung. Denn bei diesem Festival werden verlassene urbane Räume, wie etwa ausgediente Fabrikhallen, zu Ausstellungsräumen umfunktioniert. Nachdem bauliche Probleme von den Veranstaltern beseitigt wurden, ist die IBUG mit einem Tag Verspätung an diesem Samstag gestartet. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat das besondere Gebäude in der Stadt besucht und dabei einige eindrückliche Werke gesehen.
Eine übermenschengroße Nacktschnecke mit Stielaugen und hängenden Brüsten glotzt einem entgegen, wenn man aus dem Treppenhaus tritt. Die Künstlerin Schneck hat hier ihre wohl bislang größte Skulptur geschaffen.
Wir befinden uns in einem von drei Gebäuden, die für die Ausstellung öffentlich begehbar gemacht werden und wurden.
Für die IBUG werden 16.000 Quadratmeter eines früheren Krankenhauses zur Ausstellungsfläche. Auf den Stationsfluren, Krankenzimmern und in Laboren gibt es viel zu entdecken. Zwischen abgeblätterter Farbe und unverputzten Ziegeln sind farbige Wandgemälde entstanden, gesprayt, gemalt, mit Schablonen oder aus Tape an die Wände geklebt. Dazu Installationen verschiedenster Größen. Für Urban Artists ist die IBUG inzwischen eine feste Größe. Aus über 100 Bewerbungen wurden 70 Künstlerinnen und Kollektive ausgewählt aus 25 Ländern, sagt Martin Langhof vom Veranstalterverein.
Zum Teil auch aus New York, aus Brasilien, aus Uruguay, aber auch ganzen Bunch of Artists aus Sachsen. Also wir schauen immer darauf, dass wir so eine gute Melange hinkriegen.
Zu sehen ist dabei auch politische Kunst. Mehrere Werke beschäftigen sich mit dem Krieg in Gaza. Das Foto eines toten palästinensischen Kindes klebt an einer Wand. Staatsräson steht in weißen Buchstaben daneben wie eine Anklage. Ein Werbewandbild zeigt Touristen mit Cocktailglas am Strand vor zerbombten Häusern. An der Wand gegenüber werben fratzenhafte Konterfeis von Trump und Netanyahu für das Immobilienprojekt ihrer Firma Illegal Estates, Properties and Genocides. Israels Krieg als Genozid und Deutschland mordet mit, ist zu lesen. Die Werke sind keine kuratorische Setzung, sondern Ausdruck künstlerischer Freiheit, erklärt IBUG-Sprecher Langhof.
Die Artists reißen an und können einmal die Flächen selbst wählen, aber auch die inhaltlichen Arbeiten selbst gestalten. Also wir haben da keine Vorababsprachen. Es gibt natürlich gewisse Regeln, die wir einhalten. Sexistische, rassistische Inhalte tolerieren wir nicht. Aber Krieg, Nahostkonflikt, Ukraine-Konflikt, das ist einfach das aktuelle Thema gerade in der Weltpolitik. Und dementsprechend ist es eigentlich auch naheliegend, dass viele Artists sich damit auseinandersetzen.
In einem Raum voller Schutt steht ein ordentlich gedeckter Tisch mit weißer Tischdecke, darauf Teller mit Hummus. An der Wand daneben steht das Rezept für die Kichererbsenpaste, die israelische und arabische Küche kulinarisch verbindet. Andere Werke sind leichter verdaulich. In einem Raum klebt an der Wand Darth Vader im Fetischkostüm. Ich bin nicht dein Vater, sondern dein Dungeon Daddy steht daneben. Star Wars meets BDSM.
Für mich ist die IBUG ein Vehikel, um über Dinge zu sprechen, die vielleicht nicht zwingend jetzt die Kunst betreffen. Also es ist eine recht niederschwellige Kunst, die hier stattfindet. Für viele zugänglich und dadurch, dass der Ort an sich ja auch eine historische Bedeutung hat, kommen in der Regel auch sehr viele Leute gar nicht erstmal zwingend wegen der Kunst hierher, sondern sie kommen, weil sie diesen Ort nochmal erleben möchten.
Zur Ausstellung gehört auch das Gebäude selbst. Die Industriebrache gegenüber des Chemnitzer VW-Motorenwerks wurde einst gebaut für die Presto-Fahrradwerke. in den 30ern umgebaut zum zentralen Verwaltungsgebäude der staatlichen Auto-Union AG. Daran erinnern Fotografien sowie einige hier gebaute Fahrräder und Motorräder. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude zum Krankenhaus umgewandelt. Daran erinnert Andreas Walter, der als Krankenpfleger in Chemnitz gearbeitet hat.
1946 gab es quasi den Befehl, dass in den Ostländern, also sowjetische Besatzungszone, Krankenhäuser zu errichten sind. Und da war dieses Gebäude eben ja, mehr oder weniger leer. Presto, ne, war weg. Ganz ungünstig für ein Krankenhaus natürlich, weil wir ja hier Büroräume hatten, Masse hintereinander. Und so hat man dann angefangen, nach und nach Krankenpflegezimmer draus zu machen.
Bis 1997 wurden hier vor allem HNO- und Hautkrankheiten behandelt. Daran erinnern einige Ausstellungsobjekte aus der medizinhistorischen Sammlung der Universitätsklinik. Zu erleben ist die E-Book an 3 Wochenenden bis 7. September. Was danach mit dem Gelände geschieht, ist offen. Vergänglichkeit, auch das gehört zum Konzept der E-Book dazu.
Berichtet Alexander Moritz über die E-Book in der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz. Die deutsche Wirtschaft, sie stockt. Die Armutsquote ist auf einem Höchststand und die berühmte Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Ist sozialer Aufstieg durch Bildung in diesen Zeiten noch möglich? Und was ist vom Aufstiegsversprechen der Nachkriegszeit noch übrig?
Vorwärts oder rückwärts? Wohin bewegen wir uns?
Diese Fragen gehen an Franzis Seeg. Franzis Seeg hat an der Technischen Hochschule Nürnberg die Professur für soziale Arbeit inne mit Schwerpunkt Demokratie und Menschenrechtsbildung. Zahlreiche der Buchveröffentlichungen von Franzis Seeg kreisen immer wieder um das Thema Klassismus und soziale Teilhabe. Vor der Sendung haben wir gesprochen. Guten Tag.
Guten Tag.
Klassismus wirkt schon vor der Geburt, schreiben Sie in Ihrem Buch Zugang verwehrt. Können Sie ein Beispiel dafür geben, vielleicht mit besonderem Blick, wo Bildungschancen so früh schon verwehrt werden?
Also vor der Geburt bezieht sich natürlich auch auf die Frage, welche Kinder wünschen wir uns überhaupt? Bei welchen Familien wird gesagt, die sollten ihren Kinderwunsch erfüllen, bei welchen nicht? Und dann fängt Klassismus auch schon im Kindergarten an oder in den Kindertagesstätten. Kinder merken da schon, in welche soziale Klasse sie reingeboren wurden. Kinder nehmen da auch schon Klassenunterschiede wahr.
Können Sie ganz kurz sagen, Klassismus, was heißt das genau?
Also Klassismus beschreibt die Diskriminierung entlang von sozialer Herkunft oder sozialem Status. Klassismus trifft zum Beispiel armutsbetroffene Menschen, Menschen, die Sozialleistungen beziehen, beispielsweise Bürgergeld, ArbeiterInnen, Arbeiterkinder, wohnungslose Menschen. Klassismus beschreiben wir auch als die vergessene Diskriminierungsform, die jetzt aber in Berlin mit ins Landesantidiskriminierungsgesetz aufgenommen wurde, aber ansonsten oft noch unter dem Radar läuft.
Gibt es bestimmte Verhaltenscodes oder Vorwissen, mit denen ja, Menschen konfrontiert werden und vielleicht ausgegrenzt werden von anderen Schichten?
Bei Klassismus schauen wir uns ja die Diskriminierung an von Arbeiterkindern oder von Menschen aus armutsbetroffenen Kontexten oder auch Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel in Pflegefamilien aufwachsen oder in der Jugendhilfe. Und da sind dann schon in Kindertagesstätten oder in der Grundschule wird natürlich schon deutlich, aus welchem Elternhaus kommt jemand, wie sind da die finanziellen Verhältnisse, welche Bildungsabschlüsse haben die Eltern? Und das kann dann schon auch zu Vorurteilen und zu Ausgrenzung führen.
Was sind Beispiele?
Also ich lehre ja im Kontext soziale Arbeit und da wird dann zum Beispiel diskutiert über unterschiedliche Brotdosen, die Kinder mitbringen. Also was ist in der Brotdose? Klassismus kann dann dazu führen, dass Arbeiterfamilien pauschal unterstellt wird, dass sie sich nicht gut um ihre Kinder kümmern oder um die Ernährung.
Hm. Ja, und wenn es um die schulische Bildung geht, haben es Menschen aus Familien mit Migrationsgeschichte schwerer als andere Kinder und Jugendliche heute? Also welche Rolle spielt Herkunft neben den materiellen Verhältnissen bei den Bildungschancen und Aufstiegschancen?
Ja, wir wissen, dass in Deutschland die Möglichkeit, Abitur zu machen oder zu studieren oder auch ein Gymnasium zu besuchen, maßgeblich von der sozialen Herkunft abhängt. Also zum einen von den Einkommensverhältnissen, aber auch den Bildungsabschlüssen der Eltern. Und Rassismus kann auch mit reinspielen. Also da sehen wir auch maßgeblich, vor allem in der Grundschule wird schon viel aussortiert. Also am Ende der Grundschulzeit, wenn es dann um die Gymnasialempfehlung geht. Da wissen wir aus der Forschung, zum Beispiel aus den IGLO-Studien, dass es da auch maßgeblich um die soziale Herkunft geht. Und oft verschränken sich auch Rassismus mit Klassismus, also Schülerinnen zum Beispiel, die aus Arbeiterinnenfamilien kommen und dann noch eine Migrationsgeschichte haben, die sind da natürlich dann mehrfach diskriminiert.
Was ist eigentlich von diesem Ideal des sozialen Aufstiegs durch Bildung geworden, heute in Zeiten der veränderten Arbeitswelt? Ja, heute viele Jugendliche träumen von der Influencer-Karriere, Handwerker verdienen auch gutes Geld und Akademikerinnen und Akademiker finden keine Arbeit. Also gibt es dieses Ideal in dieser Form noch?
Also es bröckelt auf jeden Fall auch so diese Vorstellung, dass Aufstieg durch Bildung möglich ist, bröckelt und es reicht nicht mehr, sozusagen Bildungskapital zu erwerben oder kulturelles Kapital, da es ja natürlich auch immer um soziale Netzwerke geht, um Zugänge zu Kontakten und auch um ökonomisches Kapital. Und das verändert sich, es ist vielschichtig. Also wir unterscheiden da immer zwischen diesen Kapitalsorten, soziales, ökonomisches und kulturelles Kapital, und Bildungsabschlüsse sind sozusagen eine Form von Kapital, aber es gehört eben auch noch sehr viel mehr dazu. Und es ist sozusagen immer noch so, wenn jemand einen akademischen Abschluss hat, wenn wir uns dann den Durchschnitt anschauen vom Einkommen, verdienen die Menschen im Durchschnitt immer noch mehr wie Menschen ohne akademische Abschlüsse.
Um eben zum Studium zu kommen, da gab es vor allem angetrieben auch durch die sozialliberalen Regierungen der 70er Jahre in Westdeutschland zum Beispiel ein Aufstiegsversprechen seitens des Staates. Es sind sicher nicht nur die Förderung wie das staatliche BAföG, die Menschen aus wirtschaftlich schwächeren Verhältnissen ein Studium ermöglichen sollen. Allerdings wird das auch aktuell immer weniger in Anspruch genommen. Woher diese Diskrepanz?
Ja, es differenziert sich immer mehr aus. Also es gibt ja sozusagen unterschiedliche Hochschultypen, Universitäten und auch Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Da studieren, also an Hochschulen für angewandte Wissenschaften studieren auch sehr viel häufiger Arbeiterkinder, und die machen dann meistens einen Bachelorabschluss. Beim Masterabschluss sind es schon viel mehr AkademikerInnen-Kinder, und auch Richtung Promotion verschärft sich der Trichter. Und es ist natürlich so, dass Studium auch Geld kostet und Arbeiterkinder oder Studierende aus armutsbetroffenen Familien dann zum Beispiel mit BAföG-Schulden oder mit einem Studienkredit und den damit verbundenen Schulden dann ins Berufsleben starten und deswegen auch seltener noch einen Masterabschluss beispielsweise ranhängen können. Und auch zum Beispiel der Zugang zu Praktikas, der Zugang zu Auslandsaufenthalten, das ist alles auch mit ökonomischem Kapital verbunden, mit gewissen Klassenprivilegien. Das heißt, die Situation der Studierenden ist auch eine sehr unterschiedliche, je nachdem, aus welcher sozialen Klasse sie kommen.
Bei Ihrer Beschäftigung mit dem Thema Klassismus und Aufstieg durch Bildung, soziale Teilhabe gibt es ja einen autobiografischen Hintergrund auch. Sie sind Jahrgang 87 in Ost-Berlin geboren, kommen selbst, wenn man das so sagen kann, aus wirtschaftlich prekären Verhältnissen. Sie wuchsen als Kind einer alleinerziehenden Mutter auf, die nach einem Sozialpädagogikstudium langzeiterwerbslos war. Wie hat dieser Hintergrund Ihren Bildungsweg in der Schule bis zum Studium geprägt?
Also ich habe als zweite Person in meiner Herkunftsfamilie Abitur gemacht und studiert. Also meine Mutter hat auch Abitur und studiert, aber ist dann eben, wie Sie gesagt haben, langzeiterwerbslos gewesen. Also ich bin in armutsbetroffenen Verhältnissen aufgewachsen, aber gleichzeitig mit Bildungskapital. Und das hat sicherlich dann auch Zugänge ermöglicht, die andere Menschen nicht haben. Also ich hatte dann zwar wenig Zugang zu ökonomischen Ressourcen, aber viel Zugang zu kulturellem Kapital. Aber durch die eigenen autobiografischen Erlebnisse mit Klassismus habe ich natürlich eine höhere Erfahrungsexpertise zu dem Thema, wie Wissenschaftlerinnen, die zu solchen Themen forschen, aber es nie selbst erlebt haben. Und es ist natürlich auch immer interessant, sich da die ostdeutsche Perspektive anzuschauen, weil wir Klassismus nicht nur in Verschränkung mit Rassismus uns anschauen können, sondern beispielsweise auch mit Fokus noch auf eine ostdeutsche Herkunft, weil da ja dann in vielen Familien die Bildungsbiografien sehr brüchig sind. Daher auch immer die Frage ist, ob das kulturelle Kapital aus den Familien dann in Westdeutschland überhaupt anerkannt wurde.
Kultureinrichtungen wie Theater verhandeln Geschichten vom sozialen Aufstieg oder eben diesen Wechsel der Klassen, den Übergang. Und auch in der Literatur, autobiografische Bücher, Gesellschaftsbetrachtungen etwa von Daniela Dröscher, Zeige deine Klasse, oder Christian Barons, Ein Mann seiner Klasse, die verhandeln eben auch dieses Thema. Vor allem in Zeiten der Krise wird das präsenter in der Kultur?
Ja, es ist auf jeden Fall total gut, dass über Klasse und Klassismus gesprochen wird und sich immer mehr Menschen trauen, ihre Biografie zu erzählen. Es war lange Zeit sehr schambesetzt. Und ich kenne auch immer noch ProfessorInnen, ältere ProfessorInnen, die mich ansprechen und sagen, dass, also die aus einer Arbeiterklasse kommen, aber sich nicht trauen, da öffentlich drüber zu reden. Mir auch erzählen, dass es wirklich lange Zeit ein sehr schambesetztes und tabuisiertes Thema war. Und deswegen finde ich das total gut, wenn der Kulturbereich, der Literaturbereich sich auch öffnet und autobiografische, autofiktionale Perspektiven von ArbeiterInnen-Kindern veröffentlicht und diese Geschichten einfach viel mehr erzählt werden. Das ist auch total wichtig für Arbeiterkinder im Bildungssystem, dass sie auch sehen, da gibt es auch, sie sind nicht alleine, da gibt es andere Menschen mit einer ähnlichen Biografie und da auch Vorbilder finden und über ihre Erlebnisse auch sprechen können.
Sagt Franzis Seeg von der Technischen Hochschule Nürnberg, wo Franzis Seeg die Professur für soziale Arbeit innehat. Die aktuelle Monographie zum Thema heißt Klassismus überwinden, Wege in eine sozial gerechte Gesellschaft. Erschienen ist das Buch im Unrast Verlag. Schillernd ist der Monat August, insbesondere für die Filmbranche. Da steht das internationale Festival in Locarno auf dem Programm. Und nur wenige Tage später zieht die Filmszene weiter an den Lido. Am kommenden Mittwoch starten die 92. Filmfestspiele in Venedig. 2025 überbietet sich das Festival geradezu mit Werken hochkarätiger Filmemacher aus aller Welt, wie etwa Catherine Bigelow, Jim Jarmusch, Guillermo del Toro und Werner Herzog, um nur einige zu nennen. Auch der italienische Film will bei diesem Heimspiel glänzen. Doch der aktuelle schillernde Schein der Filmszene in Italien hat bei näherer Betrachtung seine Schattenseiten, wie Christian Berndt berichtet.
La mia anima. Der italienische Regisseur Pietro Marcello hat das Leben der legendären Schauspielerin Eleonora Duse verfilmt. Sein Biopic Duse läuft im Wettbewerb der diesjährigen Filmfestspiele von Venedig neben vielen anderen italienischen Filmen im Programm.
You seeing a lot of Italian movies also because since the Meloni government
Es gibt auch deshalb so viele italienische Filme in Venedig, weil seit dem Antritt der Regierung Meloni die Quote italienischer Filme im Wettbewerb von Venedig erhöht wurde, sagt der italienische Filmkritiker Gabriele Niola. Auch in Cannes war der italienische Film dieses Jahr sehr präsent, aber diese Festivalerfolge stehen im krassen Gegensatz zum derzeit katastrophalen wirtschaftlichen Zustand der italienischen Filmindustrie. Während der Pandemie ging es dem italienischen Film blendend. Es gab massive Investitionen der Streamer in Film- und Serienproduktionen. Und weil Italien ein wirkungsvolles Steueranreizmodell hat, wurden viele ausländische Filmproduktionen angelockt. Und zusätzlich lockerte die Regierung in der Pandemie die Regeln für die Filmförderung. Als dann nach der Pandemie der Film- und Serienproduktionsboom weltweit endete, traf das die italienische Filmindustrie hart. Doch viel entscheidender für die jetzige Krise war das, was nach dem Regierungsantritt von Ministerpräsidentin Meloni 2022 passierte. Ein Jahr nach Regierungsantritt kappte die neue Regierung die öffentliche Filmförderung. Zwar war eine Förderreform nötig, so Niola, weil in der Pandemie die Regeln für die Beantragung der Förderungen so gelockert worden waren, dass jegliche Kontrolle fehlte. Das lud zum Missbrauch ein, so der Regisseur sozialkritischer Filme Andrea Segre.
There are films never made, which are never existed.
Es gab Fördergelder für Filme, die nie gedreht wurden. Aber statt das Fördersystem zu reformieren und die Regeln wieder zu verschärfen, strich die Regierung Meloni die Förderung komplett. Und das ausgerechnet zu einer Zeit, in der die Investitionen der Streamer zurückgingen. Damit kam die italienische Filmproduktion zum Erliegen. Über 70% der Filmschaffenden sollen momentan arbeitslos sein. Dass die Regierung das Fördersystem kappte, statt es zu reformieren, meint Segre, lag daran, dass es in ihre rechte politische Agenda passte.
The idea at the beginning was, cinema is made by leftists person, so we have to block it.
Seit ihrem Regierungsantritt, so Secre, hatte Meloni erklärt, dass das italienische Kino links dominiert sei und diese kulturelle Hegemonie gebrochen werden müsse. Immer wieder sprach die Regierung öffentlich darüber, dass hochsubventionierte Filmschaffende öffentliche Gelder verschwenden. In diesem Klima des Kulturkampfes wagte man in der Filmszene kaum Kritik, so Secre, zu groß schien die Gefahr, Förderungen zu verlieren. Das änderte sich erst im Mai dieses Jahres, als nach der Verleihung des wichtigsten italienischen Filmpreises über 300 Filmschaffende einen Protestbrief gegen die Filmpolitik des Kulturministers unterzeichneten. Seitdem hat sich die Regierung zu Korrekturen bereit erklärt, so Secre. Der neue Vorschlag des Kulturministers ist weniger radikal als geplant, so Secre. Ursprünglich sollte die Förderung viel stärker an den kommerziellen Erfolg ausgerichtet werden, was eine Förderung etwa für Dokumentarfilme fast unmöglich gemacht hätte. Und es fließen wieder Fördergelder. Der italienische Film erlebt einen Neustart, so Gabriele Niola. Geblieben aber ist eine neu eingeführte, umstrittene Filmförderung, die der nationalistischen Agenda der Regierung folgt.
One of the rules to more easily access the funding is to make a movie about Italian identity or great Italian figures.
Man bekommt leichter Förderung, wenn man einen Film über nationale Identität und große historische italienische Gestalten machen will. Aber dabei kommen nicht zwangsläufig rechtsgerichtete Filme heraus, so Niola. Es sind gerade in letzter Zeit Serien und Filme entstanden, die italienische Geschichte sehr kritisch beleuchten, sagt der Filmkritiker. Niola und auch Andrea Secre glauben nicht, dass die rechtsgerichtete Regierung den italienischen Film ideologisch neu ausrichten kann. Dazu seien die Widerstände zu groß.
Christian Berndt über die Lage des italienischen Films. Und bei uns, da gilt es, das Ende des Kulturpasses für junge Menschen zu vermelden. Die Einzelheiten hat Susanne Lohrweg.
Kultur ist Ländersache und deshalb, so argumentiert Wolfram Weimer, Staatsminister für Kultur und Medien, sehe der Bundesrechnungshof auch keine Möglichkeit, den Kulturpass weiter zu finanzieren. Denn der Bund, heißt es so hübsch im Amtsdeutsch, habe keine verfassungsrechtliche Finanzierungskompetenz. Damit droht Ende des Jahres das Aus für das von Weimers Vorgängerin Claudia Roth eingeführte Prestigeobjekt nach französischem Vorbild. Die Gelder wurden allerdings schon im letzten Jahr auf die Hälfte von 200 auf 100 Euro pro Jahr gekürzt. Das ist die Summe, die sich junge Menschen ab 18 per App auf ihren Kulturpass laden können, um damit unter anderem Eintritte für Museen, Kinos, Theater oder auch Bücher und Comics sowie Musik und Musikinstrumente zu erwerben. Kritik kommt nicht nur aus den Reihen der Grünen, sondern auch von Seiten des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Eine Abschaffung des Kulturpasses sei ein, Zitat, großer Fehler und ein trauriges Signal für Kultur und Bildung in Deutschland. Das erklärte Karin Schmidt-Friedrichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Der Börsenverein fordert deshalb, den Kulturpass beizubehalten. Sollte der Kulturpass in Deutschland tatsächlich zum Jahresende auslaufen, dürfte dies wohl auch ein Ende der deutsch-französischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet bedeuten. Ganz anders sieht es in dem Bereich bei der deutsch-ukrainischen Zusammenarbeit aus. Seit zwei Tagen ist hier die Kulturfreundschaft offiziell besiegelt und soll laut Staatsminister Wolfram Weimar auch mit Geld unterfüttert werden. Wie wichtig die Kultur für die Menschen im kriegsgebeutelten Land ist, hat auch der chinesische Künstler Ai Weiwei erfahren, der sich derzeit in der Ukraine aufhält. Er hat einen Film über die Ukraine angekündigt. In dem werde es unter anderem um die Frage gehen, warum die Ukraine noch am Leben sei und wie Kultur in so schweren Zeiten existieren könne. Das erklärte der 67-Jährige. Ai Weiweis Film ist noch in Planung. Mascha Schilinski hat ihren Film In die Sonne schauen schon längst gemacht. Er wurde in Cannes begeistert aufgenommen und wird nun für Deutschland ins Oscar-Rennen geschickt. Der Film erzählt vom Leben auf einem Vierkanthof und spielt in verschiedenen Jahrhunderten. Ein ungewöhnlicher Stoff, gefeiert von der Kritik, aber mit einigen Anlaufschwierigkeiten, wie Mascha Schilinski in der Sendung Vollbild bei Deutschlandfunk Kultur erzählt hat.
Also es gab auch immer wieder viel Gegenwind und auch Förderungen, die wir nicht bekommen haben. Wir hatten auch großartige Partner, die das Projekt unterstützt haben. Aber es gab eben auch viele, die, ich sag mal, das klassische vermeintliche Rezept darin nicht gefunden haben, Gott sei Dank.
Das ganze Interview mit der Regisseurin von In die Sonne schauen können Sie in der Deutschlandfunk-App nachhören.
Das waren die Kulturmeldungen von und mit Susanne Lohrweg am Ende dieser Sendung. Und in den Informationen am Abend geht es um die Spardebatte der schwarz-roten Koalition im Bund. Am Mikrofon war Adalbert Sinjavski. Vielen Dank fürs Zuhören.